ich musste mich tatsächlich am Anfang so ein bisschen dran gewöhnen. Ich meine, ich habe ja schon immer gerappt, auch live, und aber das war nicht immer so, dass ich mich darüber total gefreut habe, auf die Bühne zu gehen, also vor dem DJ-Pult. Ich fühle mich schon nach wie vor hinter dem DJ-Pult so ein bisschen wohler noch, aber wenn man das halt einfach immer öfter macht und das Ganze dann halt immer mehr professioneller dann macht und auch sich den Bühnensound so einstellt, wie man das dann mag und so, dann fängt es auch immer an, mehr Spaß zu machen. Und ja, ich habe da schon so ein bisschen Blut geleckt und mir macht das schon Spaß, so dass ich das auch gern weiterverfolgen würde. Und ich glaube, ich bin auch viel sicherer geworden einfach, und das ist, spielt einfach auch eine Rolle, dass man sich da wohler fühlt. Und ich fand einfach cool, was da die letzten ein, zwei Jahre passiert ist. Und klar, auch hinterm Pult zu stehen will ich weiterhin machen, um mich zurückzuziehen. Aber ja, also ist schön, ist gut.
Also würdest du jetzt nicht sagen, dass es einfach ein Ausflug oder ein Experiment mal war, sondern schon was, was man weiterführen kann?
Also ich habe mir eigentlich gesagt, es ist ein Experiment jetzt nochmal, aber wie gesagt, dadurch, dass das auch so gut funktioniert hat, auch dass die Leute zu den Konzerten kommen und teilweise ausverkauft und hochverlegt wurden und so, das gibt einem natürlich auch Motivation oder ein bisschen Bestätigung, dass das ja auch irgendwie Hand und Fuß hat, und dadurch werde ich das schön weiterverfolgen alles.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und es war so in der Musikpresse, wird gerne, oder so in den letzten Jahren zumindest, wird irgendwie Stuttgart als jetzt die neue, hippe Musikstadt so ein bisschen hochgeschrieben. Und es kommen ja tatsächlich sowohl aus dem Hip-Hop als auch vielleicht im Indie-Rock-Bereich, irgendwie die Nerven oder so, Umfeld, einiges daher. Da habe ich mich gefragt, als jemand, der noch nie da wirklich war, wie sieht die Szene aus? Also ist es wirklich so eine ungewöhnliche Musikszene? Wie erlebst du das, Stuttgart und Umfeld?
Also ich glaube, das war halt so Ende der 90er vielleicht, als diese erste Hip-Hop-Welle, so die kommerziell erfolgreiche Welle da war. Da war das, glaube ich, schon so, dass die viel miteinander auch rumgehangen sind und dass diese Szene auch wirklich da war. Mittlerweile, ich meine, ich wohne jetzt auch schon seit 8 Jahren in Stuttgart und davor auch im Umfeld von Stuttgart gelebt auch. Mittlerweile ist es, glaube ich, so, also dass man so sich alle dann trifft und irgendwelche Sessions macht, so ist es eher nicht so. Also ich meine, wenn du jetzt auch anguckst, so Leute, die daherkommen, so Rin oder ich glaube auch selbst Shindy und Bowser und so, die sind ja auch sehr erfolgreich alle. Die kommen alle aus so einem Kaff bei Stuttgart, aus Bietigheim, und ich weiß nicht, ob die sich untereinander getroffen haben oder so, aber jetzt in Stuttgart nehme ich das zumindest nicht wahr, oder die treffen sich halt ohne mich, treffen die sich. Also ich meine, klar, so Nintendo, den Producer von Rin, kenne ich ganz gut und so, aber dann mit dem habe ich auch schon mal was zusammen gemacht, und hier und da gibt es dann schon so Berührungspunkte, aber das ist nicht so, dass da jetzt, glaube ich, alle so aufeinander hängen, eigentlich nicht so wirklich. Man kennt sich und teilweise kenne ich die Leute oder auch die hinter den Kulissen aktiv sind, aber jetzt in meinem Fall ist es auch so, dass ich auch nicht einfach nicht immer dauernd mit Leuten rumhängen kann die ganze Zeit, so einfach familiär und so. Ich bin auch, gehe auch nicht mehr so viel raus, so jetzt privat. Meistens bin ich müde und oder ich gehe dann halt ins Studio und mache Mucke. Aber es ist echt, ja, in meinem Studio kamen echt noch nicht so viele Leute vorbei, irgendwie außerhalb von außerhalb, aber aus Stuttgart so hat sich das nie so wirklich ergeben. Also vielleicht von außen betrachtet sieht es vielleicht so aus, als wäre das da irgendwie, würden alle von demselben Zauberwasser oder was weiß ich da trinken oder keine Ahnung. Aber die Realität sieht nicht so aus, nee.
Jetzt hast du gerade Shindy und Bowser schon erwähnt. Wenn man sich aktuell, ich habe vorhin mir mal die aktuellen Single-Charts angeguckt, ist ja zumindest auf dem Papier gesehen sehr, sehr viel Hip-Hop ganz weit vorne. Nur halt dann doch eher ja sehr trappige, cloud-rappige Sachen. Da habe ich mich gefragt, es geht ja schon in eine ziemlich andere Richtung als das, was du jetzt machst. Ist es trotzdem was, womit du was anfangen kannst, oder stehst du davor und denkst dir, was ist das?
Nee, also ich mag modernen Rap sehr gerne und auch Trap-Sachen. Ich mag da auch nicht alles, aber ich mag auch nicht alles, was alt ist. Es gibt immer gute und schlechte Sachen, aber ich bin da auch eher offen und mag viele Sachen. Ich mag auch diese Trap-Sound-Ästhetik und diese ganzen Tiefbass-Sachen. So als Produzent findet man so Sachen, glaube ich, einfach von Natur aus irgendwie geil. Ich habe auch früher so irgendwelche New Rave-Sachen mal so à la Justice und so Ed Banger-Sachen mal 2005 oder was weiß ich so gemacht, nur um zu gucken, wie funktioniert das und so. Und von daher bin ich da eh immer offen, und auch ich höre auch viel elektronische Sachen oder auch Techno-Sachen. Also ich kann auch auf eine Techno-Party gehen oder ja, ich bin da so musikalisch eh total breit aufgestellt von meinem Interesse einfach. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, so neuere, moderne Einflüsse sind ja in meinen Rap-Sachen zumindest auch mit drin. Ich löse das dann halt auf meine Weise mit trotzdem warm, organisch, sample-lastig. Aber diese ganze rhythmische Komponente von gerade Trap oder so finde ich mega gut, auch aus der Rapper-Sicht, weil es eröffnet dir halt einfach viel mehr Möglichkeiten, darüber zu rappen, als also verschiedene Patterns oder Flows oder so, wie man jetzt halt sagt. Kann man da einfach ein bisschen mehr variieren, als jetzt über so einem 90 BPM Loop. Das ist halt begrenzt. So, wenn du da Double Time drüber rappst, wenn du das kannst, dann ist das natürlich krass, aber dann verstehst du eh nichts mehr und dann ist es nur noch so Silbengefeuere und das ist dann auch nicht mehr cool irgendwie. Aber ja, also ich bin da sehr offen, finde es sehr gut. Ich bin jetzt vielleicht kein Shindy-Fan oder so, aber Rin-Sachen gibt es viele, die ich total gut finde, auch von den Produktionen und so vor allem.
Und wenn wir zurückgehen, was war für dich mal das, was dich an Hip-Hop fasziniert hat, weshalb du überhaupt dich in diese Richtung entwickelt hast?
Ich meine, als ich angefangen habe so mit Hip-Hop hören, das war so, ich würde sagen 96, 97, bin ja auch schon ein bisschen älter. Und da war es halt vor allem so Wu-Tang, Mobb Deep und so diese ganzen New York-Sachen. Jetzt nicht mal unbedingt diese klassischen 1995 Boom-Bap-Sachen, aber halt diese Wu-Tang-Ästhetik, dieses Düstere und diese New York-Sachen haben mich sehr beeinflusst. Und klar, erstmal vom Hören, ich dachte nie, dass ich das mal mache, weil ich überhaupt nicht wusste, wie geht das überhaupt. Und damals war es ja da gab es jetzt nicht so das Internet in der Form, wo man einfach reingehen konnte und sich irgendwelche Tutorials oder wie funktioniert das. Das kam alles so nach und nach, dass man sich überlegt hat, ja, wir machen das jetzt einfach mal selber oder wir rappen über irgendwelche Fremdbeats. Damals haben wir auch ganz viele so einfach 12 Inches gekauft, Singles halt, wo auch die Instrumentals und A Cappellas drauf waren und dann haben einfach irgendwelche Texte in der Schule geschrieben und die dann zu Hause auf so Fremdbeats aufgenommen und so kam das dann halt irgendwann, dass man sich halt dafür interessiert hat, wie macht man das, und dann hat mich vor allem das Produzieren halt am meisten interessiert und was sind das für Sounds, wo kommt das her, bis man dann erstmal rafft, dass das Teil, also damals fast nur Samples waren, und dadurch eröffnet sich natürlich nochmal eine größere Musikwelt, wenn man halt einfach mal rausfindet, okay, das Sample kommt von dem und ach krass, diese Musikrichtung, diese Samples kommen daher und das ist alles total. Das hat mich einfach dann gefesselt so. Und das hat mich dann auch, weil wir haben am Anfang alles gemacht, jeder hat die Beats gemacht, wir haben alles zusammen produziert, haben zusammen gerappt, haben dann aufgelegt, DJ gemacht und so. Und da kam ich halt immer mehr zum Produzieren, weil das mich einfach am meisten interessiert hat. Habe das Rap-Ding schon immer so, immer noch gemacht, aber nicht mit dem Ehrgeiz wie die Produktion, ja.
Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, wenn du aktuell produzierst, sind es ja recht häufig zumindest ja so ein bisschen obskure Jazz-Sachen, die du gern mal samplest, und du hast auch eine recht große Plattensammlung, wo ich mich gefragt habe, wie kommst du erstmal überhaupt auf die Jazz-Sachen dann zum Beispiel? Gibt es da bestimmte Sachen, wo du sagen würdest, das wäre mal ein Geheimtipp, das sollte man sich mal anhören? Was sind da für Schätze?
Da, wenn ich jetzt da Namen nennen müsste, also es gibt so viele Sachen, also es ist ja nicht nur Jazz, also Jazz ist schon sowas, was mich nach wie vor immer noch krass interessiert. An so Jazz-Sachen interessieren mich halt vor allem so gewisse Akkordfolgen und Akkordharmonien, die mir halt einfach zusagen. Da gibt zum Beispiel Ahmad Jamal, so einer meiner Lieblings-Jazz-Pianisten, so die, da habe ich, ich würde jetzt nicht behaupten, alle Platten, weil der hat viele, 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 viele Platten gemacht, aber sehr viele habe ich, und da stammt zum Beispiel klassisch von De La Soul, Stakes is High zum Beispiel, diese Akkordfolge ist von Ahmad Jamal, so dieses Sample, oder von meinem Jazz Files, der Track Future zum Beispiel ist auch ein Sample von Ahmad Jamal. Das sind halt so, ja, ich weiß auch nicht, es ist nicht dieses typische Jazz-Gedudel mit Stresserbesen und ganz schlimmen, zu verrückten Saxophon, oder was heißt zu verrückt, aber zu, es gibt auch Saxophon-Sounds oder Sachen an Jazz, die ich gar nicht mag. Es gibt auch, aber viele Sachen mag ich sehr, und ich fahre mir auch gerne mal wirklich abstrakte Sachen rein, also nicht unbedingt jetzt dieses krasse Saxophon-Solo oder so, aber halt wenn Arrangements total verquer sind, wenn man den Takt gar nicht mehr versteht und so. Ich, manchmal denke ich, ich muss mir jetzt so Sachen geben und mich herausfordern in dem, was ich höre, um einfach, ich glaube, ich mache das einfach, um Musik an sich ein bisschen mehr zu kapieren, weil ich habe jetzt nicht, bin jetzt nicht mit klassischer, ich habe zwar mal Klavierspielen gelernt und so, aber ich bin nicht so der Musiktheoretiker oder der jetzt krass Noten lesen kann oder so. Ich versuche mir dieses ganze Wissen oder diese Harmonielehre oder das Ganze eben durch viel Konsumieren dann halt beizubringen. Und das ist nicht nur Jazz, es ist auch, ich bin auch großer Fan von so Library-Musik, also so Musik, die in 60er, 70er, 80er für Fernsehen und Dokumentationen und so auf Halde sozusagen produziert wurde, damit man das benutzen kann für irgendwelche TV-Beiträge oder Pornofilme oder was weiß ich. Und da gibt es ja dann auch alle Genres bei Library-Musik, also auch Jazz, Funk, Soul, Rock, whatever, oder Musik, die man überhaupt nicht definieren kann. Und ja, es ist einfach, ich glaube, was man so festhalten kann, ist, dass mich halt so organische, warme Musik einfach interessiert, egal aus welcher Generation oder aus welchem Genre. Es muss halt irgendwie so eine gewisse Ästhetik haben, das lässt sich einfach schwer in Worte fassen. Aber ich würde schon behaupten, es ist hauptsächlich schwarze Musik, also von Jazz geprägte, alles, was daraus hervorgegangen ist, so irgendwie kann man schon grob sagen, dass das einfach mich am meisten nach wie vor anspricht.
Jetzt hast du, habe ich gehört, eine irgendwie über 4000 Schallplatten umfassende Sammlung. Hast du irgendwie ein System für dich, wie du dann bestimmte Schätze findest? Gibt es da irgendwie eine Vorgehensweise, wie man jetzt an vielleicht Sachen kommt, die nicht alltäglich sind?
Ich meine, viel funktioniert nach wie vor über in Plattenläden gehen. Also meistens so, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder an anderen Städten auch spiele oder so, dann versuche ich schon immer in Plattenläden zu gehen und da einfach auch viel nach wie vor halt über in den verschiedenen Genres zu gucken, nach Covern, nach Jahreszahlen, wer spielt hinten, welche Musiker sind da drauf, welche Instrumente werden gespielt. Und dann höre ich mir das halt im Laden an und was mich anspricht, nicht unbedingt nur zum Samplen oder so, sondern auch zum, wenn ich mir halt denke, das kann ich mir so auch gut anhören. Das ist die eine Herangehensweise, die ich nach wie vor, die vielleicht ein bisschen altmodischer ist, aber die ich nach wie vor so mache. Und in Stuttgart gibt es auch einen sehr großen Schallplattenladen, Secondhand Records. Da bin ich schon Dauerkunde und bin da immer, und die kennen mich da auch und wissen auch so, was ich suche und verkaufen da auch meine Platten. Und da kann man dann auch, die geben einem, also dieses klassische Gespräch mit dem Schallplattenhändler dort, auch immer sehr informativ, und da in diesem Laden gerade arbeiten sehr verschiedene Charaktere. Da gibt es halt dann den Rockabilly-Typen, dann gibt es den älteren Typ, der sich mit so Psychedelic-Rock gut auskennt, dann gibt es irgendwelche Hip-Hop-Dudes, was auch immer. Also es ist da halt sehr interessant, auch mit den Leuten sich dann zu unterhalten. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich auch viel, klar, im Internet recherchiere einfach. Ich meine, es gibt eigentlich, gibt es fast keine Platte oder fast nichts, was nicht digitalisiert worden wäre mittlerweile. Du kannst auf YouTube eigentlich alles angucken. Und wenn du dann bei, keine Ahnung, ich bin auch oft auf Discogs unterwegs, also diese Plattenbörse, diese größte Plattenbörse so im Internet, wo ich dann, was weiß ich, ich merke bei einem Händler, die Platte hätte ich gern, und dann gucke, was hat der noch so, damit sich die Bestellung lohnt für die Versandkosten, und dann schaue ich mir das an, okay, das Cover ist interessant, okay, das sieht interessant aus, oder die Platte von dem kenne ich noch nicht, und dann gehe ich zu YouTube und höre mir das da an und überlege mir dann, lohnt sich das dann, die Platte zu bestellen oder so. Manchmal ist es auch so, hey, die Platte ist irgendwie kacke, aber da ist ein Song mit einem kleinen Sample, das finde ich geil, dann bin ich auch, mir als auch nicht zu nazimäßig jetzt das nicht einfach von YouTube zu samplen. So, das mache ich auch so. Also.
Aber gehst du direkt immer mit dem Gedanken dran, da könnte ich selber was draus machen, oder ist es eher erstmal aus einfach persönlichem Interesse und dann entwickelt es sich?
Genau, also einfach nur die Interesse für die Musik und hauptsächlich auch schon immer so ein bisschen der Sammlergedanke ist bei mir halt schon auch da, so dass man irgendwie Bock hat, dann die Platte halt auch zu besitzen. Bloß ich mache das ein bisschen gezielter und gebe dann für eine Platte ein bisschen mehr Geld aus, als wenn ich jetzt, früher habe ich halt oft, okay, da ist ein Sample drauf, das, dann kauft man halt irgendwie 20, 3 Euro Platten und nachher hat man davon ein bisschen was gesampelt und es nimmt nur Platz weg und du kannst mit der Platte nichts mehr anfangen, weil die Platte ansonsten nicht cool ist und so. Deswegen gucke ich schon, dass man sich das auch, dass ich mir das auch anhöre oder bestenfalls auch auflegen kann. Ich spiele auch gerne so Bar-Gigs auch in Stuttgart, wo ich einfach nur die Platten spiele. Und dann, da ist jetzt auch nicht so viel los, oder da kommen jetzt nicht so viele Leute, aber so ein paar Nerds, und die sich dann freuen, wenn man die Platte spielt und so. Das bringt mir halt immer noch sehr, sehr viel Spaß irgendwie.
Jetzt produzierst du ja recht verschiedene Rapper oder Künstler generell. Du hast, vermute ich mal, schon irgendwie Sachen auf Halde, die dann sind. Gehst du trotzdem beim Produzieren, hast du dann schon irgendwen im Kopf, auf den das sozusagen passen würde, oder machst du das einfach für dich?
Nee, eigentlich mache ich es in erster Linie erstmal für mich. Also klar, jetzt irgendwie jetzt beim Fatoni-Album, das wir jetzt so gerade so am Fertigmachen sind, wusste ich schon, okay, in dem jetzt letztes Jahr wird sehr viel dafür gemacht. Da habe ich schon auch geguckt, ja, was würde zu ihm passen. Und dabei, da bin ich ein bisschen gezielter vorgegangen. Aber zwischen Toni und mir ist auch ein spezielles Verhältnis, was das anbetrifft. Das ist nicht so, wie wenn man irgendjemand irgendwelche Beats schickt, den man gar nicht so gut kennt oder so. Da ist es ein bisschen anders, weil sonst mache ich einfach die Beats zu Hause, stehe morgens auf, gehe ins Studio, mache einfach Beats. Meistens so. Und manchmal schreibe ich auch was, aber meistens mache ich einfach Beats und gucke, okay, das hört sich jetzt so und so an, okay, ich speichere es jetzt mal ab. Da könnte ich mir Vocals drüber vorstellen. Oder ich weiß, okay, das ist eher so ein instrumentales Ding oder so. Also danach trenne ich das dann. Und wenn dann jemand vorbeikommt und sagt so, hey, zeig mal ein paar Beats, oder jemand sagt, hey, kannst du mal was schicken oder so, dann wähle ich das schon danach so ein bisschen aus, was könnte dem vielleicht in dem Fall gefallen. Aber nicht bei der Produktion an sich, da wird einfach gemacht und was kommt, kommt.
Jetzt ist das ja nur eigentlich ein Teil deiner Arbeitswelt. Ich habe mich gefragt, du hast ja lange Zeit auf jeden Fall eben noch das Dasein als Kinderarzt neben dem Musiker gehabt. Jetzt mit eben noch selber auf Tour gehen und noch ein bisschen mehr im Fokus stehen. Siehst du das als in der Zukunft immer noch als die zweigleisige Geschichte?
Also ich bin momentan, habe ich mir jetzt eine Auszeit genommen. Ich bin in Elternzeit jetzt relativ lange. Oder man müsste eigentlich sagen, in Musikzeit. Nee, aber beides. Aber ich habe am Ende gemerkt, da war es schon schwierig. Also ich habe auch nur Teilzeit gearbeitet am Ende. Das ging dann schon irgendwie, aber es ist halt für, sag ich mal, für A, die Gesundheit und auch für den mal zur Ruhe kommen, war es schon schwierig. Und deswegen ist das jetzt erstmal gut, dass ich nur Musik mache. Aber ich denke, früher oder später werde ich in irgendeiner Form in dem Beruf auch weitermachen. Und wenn es auch nur erstmal ganz kurze Teilzeit ist oder so, ich weiß es noch nicht. Ich bin jetzt froh, dass in dem Jahr ich erstmal nur die Musik machen kann. Und da werde ich auch ganz viel jetzt machen. Und 2019 wird auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich produktives Jahr. Ich mache ganz viel gleichzeitig im Moment. Und gucke dann einfach, wie es läuft. Und wenn ich merke, da auch, dass es finanziell weiter auch so ganz gut klappt, dann kann ich mir vorstellen, die Auszeit auch noch zu verlängern, wenn ich merke, es wird knapp oder mir geht es vielleicht auf den Sack oder so, keine Ahnung, dann kann ich, denke ich, auch schon in dem Beruf weitermachen. Also, aber im Moment bin ich froh, dass ich muss mir in ein paar Monaten drüber Gedanken machen, aber erstmal muss ich nicht, und das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Und ich merke auch, wie ich wieder ein bisschen entspannter wäre. Also ich war jetzt nie der aufgekratzteste, gestressteste Typ, aber so innerlich schon immer, hat sein dann schon geschlaucht auch einfach, muss man ehrlich sagen.
Ja, ich habe mich das gefragt, weil eigentlich die Leute, die ich kenne, die in dem Bereich arbeiten, eigentlich so schon kurz vorm Burnout stehen und man das dann sozusagen noch als nur ein Teil dessen, was man arbeitet, ist auch relativ krass. Habe ich mich auch generell gefragt, ob du mit dem, sagen wir mal, Gesundheitssystem, wie es gerade so ist, zufrieden bist, ob du da oder was vielleicht Punkte wären, die du als erstes verändern würdest.
Ja, ich meine, klar, dass dieses Gesundheitssystem, so wie wir es haben, nicht optimal ist, aber auf der anderen Seite viel, viel, viel besser als in den meisten anderen Ländern. Also das muss man auch immer sehen, man schimpft ja dann immer darüber, wie das hier ist. Aber ich meine, es gibt fast kein Land, wo das Gesundheitssystem irgendwie viel besser funktioniert. Also von daher, sag ich mal, bin ich erstmal ganz froh, dass wir hier leben und dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Und klar, es gibt natürlich Sachen, die sich ändern müssen. Halt, ich meine, es tun sich ja auch ein paar Sachen, gerade mit so auch Elternzeit auch für und Teilzeit auch für jetzt auch für Männer oder so. Das ist alles so ein bisschen, wird auch die Arbeitgeber sehen das alles so ein bisschen. Es ist halt ein langsamer Prozess, der sich da so nach und nach muss schon noch viel passieren auch. Ja, die Arbeitszeiten an sich, wie lang und Überstunden und dieses ganze Nachtarbeit und so, das ist, ich meine, es muss Nachtarbeit, muss es ja weiter geben irgendwie, sonst kannst du so ein Krankenhaus ja nicht betreiben, aber es braucht halt dann einfach mehr Personal, es muss mehr Gehälter, also es ist nicht nur Gesundheitspflege, also oder auch Altenpflege, nicht nur Krankenpflege, sondern Altenpflege auch und so, das sind halt alle diese Gesundheitsberufe, es muss einfach mehr dem Staat oder es muss einfach den Leuten mehr wert sein, dass diese Berufe, dass es die gibt. Und ich meine, wird immer mehr alte Menschen geben und das bekannte Problem halt. Und du brauchst halt die Leute und der Job ist oft hart und gerade Krankenschwestern oder Pfleger werden einfach nicht optimal bezahlt dafür. Ich habe jetzt aber auch keine Lösung, wo das Geld jetzt unbedingt herkommen soll. Ja, ich bin da leider so in Politik oder in so Sachen mir überlegen, bin ich jetzt auch nicht der Beste. Ich denke, es wird sich was tun oder es wird sich zwangsläufig was tun müssen. Wahrscheinlich kommt es erst zu irgendeiner Art Super-GAU, bis dann was passiert. Aber wenn ich jetzt da die krasse Lösung hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich in der Politik und hätte das unterbreitet, den Vorschlag. Aber kann ich leider nicht mit dienen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich mach mir oft auch selber, weil ich halt denke, oder ich persönlich habe dann in Teilzeit gearbeitet, mich hat es dann, also es hat zwar schon gestresst, aber ich war jetzt bei unserer Arbeitsstelle nicht so krass, wie soll ich sagen, es war nicht so, dass es mich jetzt zum Burnout geführt hätte, aber das liegt schon auch an der Teilzeit oder dass ich auch was anderes habe, was mich am Leben hält oder was mich motiviert oder keine Ahnung, da bin ich ja vielleicht auch irgendwie, habe ich da eine Sondermeinung oder eine Sonderstellung dazu, weil ich immer den Ausgleich habe und dann komme ich zurück und weiß, okay, in ein paar Wochen habe ich wieder ein paar Wochen frei oder so, deswegen, aber ja, das ist, jetzt habe ich mich irgendwie verlaufen in meiner Rede, aber ja.
Ich glaube, der Punkt kam schon. Ja. Okay. Wir können ja nochmal zur Musik zurückkehren. Du hast vorhin schon für Toni ein bisschen durchklingen lassen. Dann käme ich jetzt so ein bisschen zum Ausblick. Du hast gerade gesagt, 2019 passiert sehr viel. Wie sieht es denn aus? Also ich meine, gerade das für Toni-Album, das letzte, hat ja, doch eigentlich viel Anklang gefunden. Was habt ihr da für neue Ideen? In welche Richtung wird es gehen? Was sind sonst für Projekte geplant?
Ja, also wie gesagt, mit dem Fettoni-Album sind wir jetzt eigentlich soweit gut gediehen und jetzt geht es halt um die ganzen anderen Sachen. Wann kommt es raus? Was wird er für... Ja, er muss ja dann auch durch die Promophase durch. Es wird nicht mehr unter Fettoni und Dexter laufen, sondern nur unter Fettoni. Aber ich habe trotzdem eigentlich die ganze kreative Leitung dann dahinter übernommen. Aber es bin ich auch cool damit, weil ich werde mit Toni dann nicht die ganze Zeit auf Tour gehen können und für mich war das absolut nur logisch, dass es jetzt einfach nur ein Fettoni-Album wird und es sind noch zwei, drei andere Producer noch mit dabei. Das meiste habe ich schon gemacht, aber ja, und das haben wir jetzt fertig eigentlich soweit und jetzt geht es halt um den Rest und das wird das erste sein, was ja 2019 kommen wird. Wann genau, weiß ich nicht, aber ich denke schon relativ bald. Und ja, ich mit den Betty Ford Boys Jungs sind wir auch am Machen. Und ja, nebenher auch so, ich will mal wieder so ein Beat-Tape auch raushauen, einfach so ein viel Sample-Geballer und sowas einfach und auch ein Rap-Album. Also das sind so diese ganzen Sachen, die will ich zumindest...
Also auch ein eigenes.
Auch ein eigenes Rap-Album. Ja, ich bin auch am Schreiben hin. Manchmal, an manchen Tagen, dann schreibe ich wieder mehr oder dann habe ich wieder Bock, nur Beats zu machen. Das ist so, ich habe nicht ein Ding, an dem ich gerade so konsequent arbeite, sondern alle Baustellen werden so gleichzeitig gerade bedient. Ist aber auch cool so, weil wenn man an einem Ding gerade nicht so richtig weiterkommt, dann macht man an dem anderen weiter und so. Das ist sehr, sehr angenehm eigentlich. Und was dann halt als erstes fertig wird, das wird dann auch kommen. So, aber also ich will 2019 zumindest all diese Sachen fertig machen. Ob sie alle in dem Jahr, ich meine, das ist ja auch ein bisschen unwirtschaftlich, wenn man alles gleichzeitig raushaut und so, ist ja auch nicht ganz so klug, aber würde ich natürlich am liebsten machen. Aber jetzt gucken wir mal, was fertig wird. Aber auf jeden Fall ist es viel, viel in der Mache und auch viel so Produktion auch hin und wieder für andere Leute und auch ganz interessante Sachen, die da kommen, auch so vielleicht so Kombinationen, die man nicht so erwartet hätte und so. Da bin ich mal gespannt, wie das so, wenn das rauskommt,
wie das läuft. Und Weintastings habe ich gesehen. Ja. Morgen gibt es ein Weintasting in oder bei Stuttgart mit Musik von dir. Wie kam es dazu?
Also es ist in Stuttgart tatsächlich in einem der bekanntesten Clubs in Stuttgart in der Schräglage. Und das kam eigentlich, also wir machen es schon zum zweiten Mal jetzt. Und es kommt eigentlich durch einen Kumpel von mir, der eben der das Weingut von seinem Vater übernommen hat. Weingut Heidle, mal auschecken, machen sehr gute Weine und also eher schon hochpreisigere Weine, so halt jetzt nicht den typischen, also bei uns in Baden-Württemberg gibt es halt den klassischen Trollinger, so ein süßer Rotwein, der ist ganz ekelhaft und verschrien und verpönt, aber es gibt halt mittlerweile viele Weingüter, die sich halt versuchen, auch auf dem internationalen Markt zu platzieren, und der ist halt einer davon, der sich vor allem so auf Riesling konzentriert und da auch irgendwie nach L.A., was weiß ich wohin, fliegt, um seinen Wein zu vertreiben, und der ist auch echt sehr, sehr gut. Und ich war da mal dort auf einer Weinprobe bei denen auf dem Weingut, und irgendwie, der ist halt auch so ein krasser Hip-Hop-affiner Typ, der kommt eher so aus dem Graffiti- und Freestyle-Rap-Bereich, und der hat halt irgendwann das Weingut übernommen und versucht halt jetzt das ein bisschen anders auszurichten, auch so sich an ein jüngeres Publikum zu richten, ohne jetzt den Wein so hip zu designen oder so, aber halt so ein bisschen auch einen neuen Markt zu erschließen. Und da, weil er so auch so Hip-Hop-Fan ist oder Musik-Fan, hat er halt die Idee gehabt, lass uns doch mal so ein im Club ein Weintasting machen, geht halt 2 Stunden, und das wird so moderiert von ihm, und ich lege dann, während die dann trinken, lege ich immer ein paar Sachen auf, und dann moderiert er wieder für den nächsten Wein und wo der herkommt, und dann, ja, ist dann ganz, ganz lustig. Und letztes Mal war es so, war schon ganz gut voll, jetzt ist es schon relativ früh ausverkauft gewesen. Und das ist eigentlich auch echt eine gute Sache. Und ich bin einfach so, mittlerweile liegt wahrscheinlich auch im Alter, auch ein sehr großer Wein-Fan. Also mir schmeckt das einfach so zum guten Essen, Wein und sowas. Das ist einfach, ich glaube, es ist halt so ein Altersding, glaube ich auch. Aber ja, feiere ich einfach extrem. Und ich habe mit Moritz Heidler halt so einen Deal, so ein bisschen. Ich vertone ihm einen Imagefilm und dafür bringt er mir ein paar Kisten Wein vorbei. Oder jetzt haben die Neuigkeiten zum Beispiel den deutschen Rotweinpreis gewonnen mit einem Wein, und kam er gleich und hat mir 2 Kisten davon vorbeigebracht. Wir haben da so einen stillen Deal, und er macht mich zum Alkoholiker und ich.
Win-win.
Ja, so ein bisschen. Ja, das ist echt so. Er nennt es einen Barter-Deal. Ich wollte schon immer mal googeln, was ein Barter-Deal genau ist. Aber ich glaube, das ist so ein Deal, der auf gegenseitigem Gefallen basiert. Ich weiß es nicht, ich mutmaße das nur. Aber ja, und das hat sich halt irgendwie so entwickelt, und wir werden auch mehr Sachen zusammen machen. Er hat uns auch auf die Tour ein paar Kisten Wein mitgegeben, und mal gucken. Also ist für mich jetzt, ich will jetzt nicht in die Weinbranche einsteigen oder so, aber ist für mich halt einfach auch interessant, und ich habe auch am Anfang gedacht, ja, wenn ich erwähne das ja auch viel oft in den Songs, so Wein und so, und dann dachten alle, Leute haben auch zu mir gesagt, hä, was ist irgendwie mit dem Weinfimmel, so, das ist irgendwie so ein bisschen uncool oder keine Ahnung, aber irgendwie, ich habe das etabliert, glaube ich, so ein bisschen, und viele machen es nach, viele machen jetzt auch Weinrap. Aber ihr müsst wissen, ich habe Weinrap erfunden.